Naturwissenschaft und Glaube war ein zentrales Anliegen meines Mannes. Den Titel dieses Vortrages habe ich einem Artikel meines Mannes entnommen, die Auferstehung Christi und die moderne Naturwissenschaft. Dieses Thema hat er einmal in den 1980er Jahren im L'Osservatore Romano veröffentlicht. Und ich habe nun diesen Artikel, das war ein eigentlich kleiner Artikel, man hat sehr viel gekürzt. Ich habe diesen Artikel jetzt für einen Vortrag ausgeweitet, weil ich das Thema einfach außerordentlich wichtig finde. Auf den ersten Blick scheint vielleicht die Gegenüberstellung von Auferstehung Christi und Naturwissenschaft provokant. Was soll ein Ereignis, das im Bereich der Transzendenz seine Erklärung findet, mit einer Wissenschaft zu tun haben, die rein dem Irdischen zugeneigt ist? Doch niemand wird daran zweifeln, dass die Naturwissenschaft durch die Macht und die Erfolge der Technik in den letzten Jahrzehnten eine hohe Autorität erlangt hat. Für nicht wenige ist sie sogar eine Ersatzreligion geworden. Sie hat es zustande gebracht, dass ein wahrer Kahlschlag an Glaubenswahrheiten stattgefunden hat. Der Glaube an Gott wurde vom Glauben an die Wissenschaft verdrängt. Dabei wird vergessen, dass nicht an die Wissenschaft, sondern in der Wissenschaft geglaubt werden soll. Und zwar an den, der die Wissenschaft durch seine Geschöpfe überhaupt ermöglicht, an Gott. Zentraler Inhalt christlichen Glaubens ist der Glaube an die wirkliche und leibhaftige Auferstehung des gekreuzigten Jesu. Aber gerade dieses Heiligtum unseres Glaubens, wie der Theologe Georg May sagt, wird nicht nur entweiht, sondern in der modernen Exegese sogar geleugnet. Dagegen haben sich ungezählte Heilige ungeteilt zum Ostergeheimnis bekannt. Der heilige Augustinus zum Beispiel nennt die Ostervigil die Mutter aller Vigilien und spricht von der zweifachen Auferstehung, die wir in der Osternacht feiern. Die Auferstehung Christi, des Hauptes der Kirche, und die geistige Auferstehung der Glieder seines Leibes, der Gläubigen, in der Taufe oder in der Erneuerung der Taufe bei der Feier der Osternacht. In der ganzen Liturgie der Osterfeier offenbart die Kirche die überschwängliche Liebe Gottes, der nicht gezögert hat, seinen eigenen Sohn zum Tod am Kreuze hinzugeben, um das ungetreue Geschöpf uns Menschen zu erlösen. Der heilige Paulus hat vor den Angriffen auf den Glauben gewarnt. Er wusste, was auf uns zukommen würde. In seinem ersten Brief an die Korinther weist er unmissverständlich auf die Konsequenzen der Leugnung der Auferstehung hin, wenn er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Predigt eitel, so ist auch euer Glaube eitel. Mit anderen Worten, das ganze Evangelium wäre somit falsch, und da Jesus selbst seine Auferstehung als Zeichen und Siegel seiner messianischen und göttlichen Würde verstanden hat, wäre er folglich als falscher Prophet entlarvt. Der heilige Chrysostomus spricht es noch deutlicher aus. Ist Christus nicht auferstanden, so ist er nicht der wahre Messias, da dieser nach der Heiligen Schrift auferstehen musste. Ist er nicht der wahre Messias, so ist er nicht derjenige, welcher der Heiligen Schrift gemäß für unsere Sünden genug tun musste. Also sind uns die Sünden noch nicht nachgelassen. Daher sind alle, welche in Christus das Heil zu haben glaubten, im Irrtum gewesen und in Sünden gestorben. Mehr noch, wie der heilige Paulus sagt, sie sind verloren. Also wir wären verloren, wenn Jesus Christus nicht wahrhaft auferstanden wäre. Jesu Tod am Kreuz unter Pontius Pilatus in Judäa ist besonders durch nichtchristliche historische Aufzeichnungen schon früh bestätigt worden. Und zwar durch Flavius Josephus, Tacitus, Lukian von Samosata und Maimonides und sogar vom jüdischen Hohen Rat. Allein der Unglaube jener, die von der Wahrheit abgeirrt sind, kann sich mit absurden Hypothesen gegen das Wunder der Auferstehung stemmen. Von Anfang an gab es Ungläubige, die an der Auferstehung zweifelten. Da war zunächst die sogenannte Betrugshypothese. Sie steht schon im Evangelium und gibt vor, die Jünger hätten den Leichnam Jesu gestohlen, während die Wachen schliefen. Und dann hätten sie behauptet, Christus sei auferstanden. O unglückselige Arglist, ruft Augustinus empört. Schlafende Zeugen rufst du aus. Wahrlich, du selbst bist in Schlaf versunken. Schlafende Zeugen, die sollen dann sagen, was Wahrheit ist. Dann die Verwechslungshypothese, die Scheintodhypothese, die Beseitigungshypothese. Also nicht die Apostel, sondern irgendjemand anders hätte den Leichnam Jesu fortgeschafft. Die Evolutionshypothese nimmt an, der Auferstehungsglaube sei eine Verdichtung von damals gängigen religiösen Ideen und Erwartungen. Nicht die Auferstehung Jesu sei ein geschichtliches Ereignis, geschichtlich sei nur der Glaube an die Auferstehung, also die Überzeugung ohne jeden Grund. Das sei allein geschichtlich. Man verweist auf die alttestamentlichen Verheißungen und Erwartungen, auf die hellenistischen Mythen und Mysterien von den sterbenden und wiederauferstandenen Göttern sowie auf die spätjüdische Apokalyptik und ihren Auferstehungs- und Entrückungsvorstellungen. Auch hier folgen unzählige katholische Theologen Rudolf Bultmann, dem protestantischen Theologen. Er sagte oder schrieb, das Osterereignis als die Auferstehung Christi ist kein historisches Ereignis. Als historisches Ereignis ist nur der Osterglaube der ersten Jünger fassbar. In diesem Fall hätte also der Glaube der Menschen Christus erhöht und nicht der Vater im Himmel. Die zentrale These Bultmanns ist, der Auferstehungsglaube ist nichts anderes als der Glaube an das Kreuz als Heilsereignis. Das heißt, der Glaube, dass das Kreuz ein eschatologisches Geschehen sei. Am hartnäckigsten hält sich die subjektive Visions- und Halluzinationshypothese. Eine moderne, psychologisch aufbereitete Version, die aus der liberal-protestantischen Theologie hervorgegangen ist und seit Mitte des 20. Jahrhunderts immer stärker auch die katholische Theologie durchdrungen hat, wonach die durch Christi Tod tief betrübten Jünger so verwirrt wurden, dass sie durch die Sinnestäuschungen ihrer überreizten Fantasie glaubten, Christus tatsächlich gesehen zu haben. Also sie hatten Visionen, mehr oder weniger. Diese Annahme ist allein schon deshalb völlig irrig, weil die Jünger der Auferstehung Christi selbst den größten Widerstand entgegengebracht haben. Sie haben ja selber nicht an die Auferstehung geglaubt. Zum Beispiel die beiden Emmaus-Jünger, die hatten ihre Hoffnung auf ein ganz anderes Ziel gesetzt. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen werde, haben sie gesagt, als sie da wanderten nach Emmaus zurück. Doch als sie dies sagten, hatte die Erlösung 3 Tage vorher bereits stattgefunden. Sie aber warteten immer noch darauf. Im Grunde hatten sie die Erlösung eigentlich verpasst, weil sie das Geschehen um Jesus nur auf das Irdische bezogen. So wanderten sie wieder nach Hause und die anderen Jünger kehrten zu ihren Berufen zurück. Auch die frommen Frauen dachten nicht an die Auferstehung, als sie hingingen, den Leichnam Jesu zu salben, um ihn vor der Verwesung zu schützen. Auch sie haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Die Auferstehung des Herrn ist mit den Wahrnehmungen jener verbunden, denen der Herr erschienen ist. Erkenntnistheoretisch gibt es nur eines. Entweder ist der Herr mir selber erschienen, oder ich glaube jenen, denen er erschienen ist. Tertium non datur, ein drittes gibt es nicht. Dasselbe gilt für die Wundertaten Christi. Entweder war ich selber dabei, als Jesus die Wunder wirkte, oder ich glaube jenen, die dabei gewesen sind. Denn dieselben Jünger Jesu, die den Glauben an den mächtigen Wundertäter Jesu verloren hatten, als sie erfahren mussten, wie ihr Meister unter dem Gelächter der Menge qualvoll am Kreuz verstarb, diese Jünger gründeten später die Kirche, wirkten die gleichen Wunderheilungen wie Jesus und waren sogar stolz darauf, für ihn leiden und sterben zu dürfen. Und warum? Er war das Faktum der Auferstehung ihres Herrn und es war die Gewissheit, dass auch sie wie er einst auferstehen werden. Wir werden, und das ist das Versprechen des Herrn, so auferstehen wie er. Und diese Gewissheit hat sie geistig unbesiegbar gemacht. Die soll auch uns unbesiegbar machen. Grundlage für das Zeugnis von der Auferstehung ist daher nicht der Glaube daran, sondern die Tatsache der Auferstehung. Sowohl die Evangelien als auch die Apostelgeschichte berichten von der Begegnung Jesu mit seinen Jüngern, von seinen Unterweisungen an sie, und zwar nach seinem Tod am Kreuz. Besonders eindrücklich schildert das Johannesevangelium am Beispiel des Apostel Thomas die Bekehrung zum Glauben an die Auferstehung des Herrn. Bei der Erscheinung Jesu im Jüngerkreis am Abend des Auferstehungstages fehlte er. Er scheint also immer irgendwie zu spät zu kommen. Gegenüber den begeisterten Berichten über das Wiedersehen mit ihrem Meister verhielt er sich ablehnend. Er wolle zuerst mit seinen Händen forschen und das Mal der Nägel sehen und die Hand in Jesu Seite legen, bevor er sich auf das Wagnis des Glaubens einlassen könne. So gesehen war Thomas der Naturwissenschaftler unter den Aposteln, der nur glaubte, was er sehen und begreifen konnte. Doch Thomas, nachdem er den Herrn gesehen hatte, sank auf die Knie mit den Worten: Mein Herr und mein Gott. Und damit bekannte er, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Thomas hat den Namen Gottes geheiligt. Und auf gleiche Weise sollten die Wissenschaftler mit ihrer Forschung den Namen des Vaters heiligen. Die meisten Wissenschaftler fordern Erklärungen, aber die gibt es für den Glauben nicht. Der Glaubende braucht keine Erklärung und für den Ungläubigen gibt es keine Erklärung. Der Wille des Menschen kann die Naturgesetze nicht ändern. Um sie einer Ideologie anzupassen, aber er kann sie missbrauchen. Trotz der von den Evangelien und der 2000-jährigen Lehre der Kirche verkündeten Auferstehung Christi behauptet heute eine liberal-rationalistische Theologie, diese habe sich lediglich im Glaubenserlebnis der Jünger manifestiert. Sie können nicht als ein historisches Ereignis betrachtet werden. Historisch lässt sich nur feststellen, so sagt der Theologe Willi Marxens, dass Menschen nach dem Tode Jesu ein ihnen geschehenes Widerfahrnis behaupteten. Das haben sie dann als Sehen Jesu bezeichnet. Und dieses Sehen führte dann zur Schlussfolgerung, Jesus sei auferstanden. Die Jünger hätten in ihrem Innern die Gewissheit erfahren, dass die Sache Jesu weitergehe, das heißt, dass der Meister ihnen nahe sei und in einer geistigen Weise mit ihnen weiterlebe. Ostern ist für Marxen nicht mehr das Zentraldatum des christlichen Glaubens, sondern nur die Voraussetzung, dass die Sache Jesu weitergeht. Es ist aber kein grundsätzlicher Neuanfang. Was soll man als suchender oder als im Glauben wankender Mensch mit solchen Ideen anfangen, die im Vergleich zu den Texten der Liturgie, jener der Evangelien und der Schriften der Heiligen von einer erschütternden Dürftigkeit sind? Da wirft man doch am besten den ganzen Glauben über Bord. Ungezählte haben dies in den letzten Jahrzehnten getan. Umfragen bestätigen, dass ein Großteil der Westeuropäer mit Ostern nichts mehr anzufangen weiß. Doch nicht nur die Auferstehung Christi, auch die Wundertaten gerieten unter das Seziermesser einer aufgeklärten Theologie, die vor allem die Naturwunder zu bloßen literarischen Fiktionen reduziert hat. In all diesen Fällen beruft man sich auf die Geisteshaltung der neuzeitlichen Naturwissenschaft, weil, wie der in den letzten Jahren zu neuen Ehren gekommene Kardinal Walter Kaspar schreibt, der neuzeitliche Wandel in der Erfahrung von Welt und Geschichte bezüglich der Wunder Jesu zu einer doppelten Problematik führt, zu einer historischen und zu einer naturwissenschaftlichen. Und er fährt fort: Die historische Skepsis gegenüber den Wunderberichten verlangt deren sorgfältige Prüfung, das naturwissenschaftliche Denken aber fordert eine grundlegende Neubesinnung auf den Wunderbegriff überhaupt. Also den Wunderbegriff muss man laut Naturwissenschaft völlig neu definieren. Es wird also versucht, mit Hilfe der historisch-kritischen Methode der Theologie eine Sicherheit aufzuzwingen, die nur die exakten Naturwissenschaften erbringen können. Ein bekannter Polymerchemiker, Bruno Vollmert, hat darauf eine sehr treffende Antwort. Offenbarte Wahrheit und Wunder sind dem Experiment nicht zugänglich. Und experimentell prüfbare Zustandsänderungen sind nicht Gegenstand des Glaubens. Das heißt also, die Wahrheit kann nicht veralten. Und Max Türkhaus führt dazu aus: Und die Kirche ist der Wahrheit verpflichtet und darf sich nicht von einer Wissenschaft bedrängen lassen, die ihren schnellen Fortschritt in der schnellen Veralterung ihrer Richtigkeiten sieht. Wissenschaftliche Theorien können mitsamt ihrer Richtigkeiten veralten. Die Wahrheit der Botschaft Christi aber ist zeitlos. Die Aufgabe der Theologen kann es nicht sein, das Christentum dem Zeitgeist anzupassen. Vielmehr besteht ihre Aufgabe darin, die Evangelien in der Sprache von heute zu verkünden. Das heißt, die Evangelien sollen in der Sprache, aber nicht im Geist von heute interpretiert werden. Liest man das Leben von Heiligen oder großen, mit beispielgebenden Glauben begabten Katholiken, so sieht man deutlich, dass sie alles im Licht und im Namen Christi getan haben. Heute aber glauben die angeblich fortschrittlichen Katholiken, dass die Wissenschaft, speziell die Naturwissenschaft, es ist, die uns die Augen für wahre und echte Wirklichkeit öffnet. Jede Situation des Lebens ist ihrer Ansicht nach im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnis anzugehen. Diese Konfusion zu entwirren, ist nicht einmal schwierig. Es genügt, sich klar zu werden, dass die Wissenschaft uns von Natur aus niemals absolut sichere Erkenntnis verbürgen kann, sondern nur hochgradig wahrscheinliche. Die Wissenschaft entwickelt sich ständig weiter. Frühere Ergebnisse werden durch neue ersetzt. Newtons Physik, für Kant noch das Beispiel für Gewissheit, hat heute anderen Theorien Platz gemacht. Wissenschaftliche Erkenntnis ist nie absolute Erkenntnis. Die Religion hingegen, das heißt die uns durch die Offenbarung übermittelte Wahrheit, ist ihrem Wesen nach absolut, sofern die Offenbarung echt ist, wie zum Beispiel die Offenbarung der Heiligen Schrift. Die Naturwissenschaft zu einem Absolutum machen zu wollen, ist ein höchst unwissenschaftlicher und dilettantischer Anspruch. Nicht nur, weil die Wissenschaft niemals absolute metaphysische Gewissheit gibt. Die Naturwissenschaft ist auch deshalb nicht absolut, weil sie sich nur mit einer bestimmten Schicht der Wirklichkeit beschäftigt und nicht einmal mit der tiefsten und wichtigsten. Die Naturwissenschaft kann uns ihrem Wesen nach nur über die Welt der Materie etwas sagen. Über die tote und die lebendige Materie. In letzterem Fall nur über ihren physiologischen Aspekt. Niemals kann sie uns Auskunft geben über die Natur der Person, über die Willensfreiheit, über Gut und Böse, Schönheit und Hässlichkeit. Die Natur der Gemeinschaft, über Liebe und Glück, über unser Schicksal. Über den Sinn unseres Lebens hat die Naturwissenschaft nichts zu sagen. Und ebenso wenig über die menschliche Seite und den geistigen Gehalt der uns umgebenden Welt. Begreifen wir so das Wesen der wirklichen Naturwissenschaft, so sehen wir ohne weiteres, was für ein großer Irrtum es ist, wenn man die der Naturwissenschaft zugängliche Schicht der Wirklichkeit für realistischer und echter und ernsthafter hält, als die vielen anderen Bereiche, die man nicht den Methoden der Naturwissenschaft unterwerfen kann, die Bereiche des Lebens. Erlauben Sie daher, dass ich das Wesen der modernen Naturwissenschaft ganz kurz in Erinnerung rufe. Ich nehme hier die Definition meines Mannes. Erstens, die mechanistisch-deterministische Betrachtungsweise. Und das bedeutet, Naturforscher, denke dir die Welt als einen Mechanismus und nichts anderes. Die Welt ist für den Naturforscher nur ein Mechanismus. Und dann zweitens, das systematisch reproduzierbare Experiment. Und das bedeutet, Naturforscher, nimm deine von deinem Geist gelenkten Hände und bringe den gedachten Mechanismus im Laboratorium hervor. Tu es, mach es, mach das Experiment. Nur das, was auf solche Weise hervorgebracht werden kann, hat den Rang des in der modernen Naturwissenschaft Bewiesenen. Alles andere ist Theorie, Hypothese oder bloße Spekulation. Und dann drittens, das differenziell-kausale Prinzip. Und das bedeutet, verwende die Mathematik als Werkzeug, und berechne sowohl den gedachten als auch den im Laboratorium hervorgebrachten Mechanismus. Und bei dieser Methode erweist es sich, dass sie unzulänglich wird, sobald das Leben in Erscheinung tritt. Das bedeutet wiederum, die moderne Naturwissenschaft hat für das Leben selbst nichts zu sagen. Dies ist die Methodentrilogie der modernen Naturwissenschaft. Und wie die Erfolge der Technik zeigen, ist es möglich, mit diesen Methoden wirksame und vor allem zweckmäßige Naturforschung zu betreiben. Doch diese Naturforschung beschränkt sich nur auf Kopf und Hand, auf Denken und Experimentieren, Machen. Jedoch dies entspricht nicht der Daseinstatsächlichkeit des Menschen. Der Mensch ist eine Ganzheit von Kopf, Herz und Hand. Von Denken, Fühlen und Handeln, von Geist, Seele und Körper. Wir wissen, dass in vielen Kreisen die Wunder angezweifelt, wenn nicht sogar geleugnet werden. Diese oft peinlich zu nennende Wunderkritik hat ihre Ursache. Es ist die Wissenschaftsgläubigkeit vieler, sogar namhafter Theologen, die Wunder ablehnen, dass sie meinen, dass eine Durchbrechung der Naturgesetze nicht möglich sei. Aber es gibt offensichtliche und spektakuläre Ereignisse von Wundern, wie zum Beispiel die spontane Heilung des, ich nehme jetzt ein Beispiel von vielen, des Benediktinerbruder Leo Schwager aus dem Benediktinerkloster Uznach in der Schweiz, der am 30. April 1952 in Lourdes in Gegenwart einer großen Menschenmenge von einer Sekunde zur anderen von Multiple Sklerose im Endstadium geheilt wurde. Naturwissenschaftlich ist dieses Wunder selbstverständlich nicht zu erklären. Ich will ganz kurz schildern, was sich damals zugetragen hat. Es war noch ein junger Mann, Bruder Leo, und er war wirklich auf den Tod krank. Sein letzter Wunsch war, das hat er seinem Vater Abt erbettelt, lasst mich doch noch nach Lourdes fahren. Und 1952, da waren die Verhältnisse, die Fahrgelegenheiten noch sehr, sehr prekär. Seine Pritsche hat man in den Gepäckwagen geschoben. Und er hat natürlich jede einzelne Bewegung dieser Fahrt miterlebt und mitgelitten. Man hat nicht damit gerechnet, dass er Lourdes lebend erreichen kann. Aber es waren natürlich über Jahre hinweg ärztliche Diagnosen. Und die bezeugen, dass Leo Schwager ein schwer Gelähmter war, der kaum einer Bewegung fähig war. Man hat ihn also doch lebend noch nach Lourdes gebracht. Und es kam zum eucharistischen Segen durch den Erzbischof von Lyon, Kardinal Gerlier. Und als er von einer Pritsche zur anderen, von einem Kranken zum anderen ging, kam er schließlich auch zu Bruder Leo Schwager und hat ihn mit der Monstranz und dem Allerheiligsten gesegnet. Und in diesem Augenblick ist Bruder Leo aus seiner Pritsche geschleudert worden und krachte auf den Knien vor dem Kardinal nieder. Alle sind so erschrocken und der Kardinal hat fast die Monstranz fallen lassen, so entsetzt. Nicht, wir beten um Wunder, wenn sie dann geschehen, dann sind wir völlig aus dem Häuschen. Wir beten um Regen, machen große Prozessionen, aber keiner nimmt den Schirm mit. Ja, und das, so ist es auch geschehen. Alle waren entsetzt, als dieser Mann, von den, die viele Menschen dort, die haben ihn gesehen und haben versucht, ihn zu trösten und gesprochen und so weiter. Und jetzt liegt der krachend vor dem Kardinal. Im Grunde hätte er alle Knochen brechen müssen. Aber er war vollständig geheilt. Er stand auf und sein Arzt, der ihn ja begleitet hat und ihn über Jahre auch gepflegt und behandelt und, der wollte ihn immer anfassen und helfen, er konnte es auch nicht fassen. Er ging mit der ganzen Menge zurück in sein Quartier. Frei und ohne Beschwerden. Das kann die Wissenschaft nicht beweisen. Um einen wissenschaftlichen Beweis herzustellen, ich habe vom systematisch reproduzierbaren Experiment gesprochen, da müsste Bruder Schwager sich wieder halbtot auf die Pritsche legen. Der Kardinal kommt und gibt den Segen und er würde ein zweites Mal krachend vor ihm auf den Knien liegen. Das wäre ein systematisch reproduzierbares Experiment. Aber dieses Experiment müsste man viele Male wiederholen, was natürlich völlig unmöglich ist. Um als wissenschaftlicher Beweis zu gelten, eben müsste dieser Vorgang beliebig mal wiederholt werden. Und trotzdem bliebe dem Wissenschaftsgläubigen die Frage nach dem Wie der Heilung völlig ungeklärt. Denn dass es nicht der Herr in der Monstranz sein konnte, das ist ja ganz klar. Das geht wohl nicht. Das glauben die Wissenschaftsgläubigen nicht. Und so bleibt nur der einzige Gott, der ihnen zur Verfügung steht. Und das ist der Gott Zufall. Zufall. Nicht einmal die Veröffentlichungen über Wunderberichte, die im Laufe der Kirchengeschichte bekannt wurden, die Wunder im Leben der Heiligen oder die vielen wirklich großen Wunder, die ja über Jahrzehnte hinweg auch geprüft wurden. Übrigens, mein Mann und ich haben den Bruder Schwager nach ungefähr, ja, er war schon ein älterer Herr, als wir ihn kennenlernten, ja. Und er war immer noch gesund und ist jedes Jahr mit dem Krankentransport über 50 Jahre nach hinterher nach Lourdes gereist. Auch das, ja, viele historische Ereignisse, die von Wunderheilungen berichten, man glaubt sie einfach nicht. Wenn man das glauben will, muss man es wollen. Man muss es wollen, sonst wird man nicht an diese Wunder glauben. Wie sehr die Wissenschaftler geradezu eine Vergötterung erfahren haben, kann man am Beispiel des Amerikaners Thomas Alva Edison erkennen. Die Wissenschaftsgläubigen beten alles an, nur nicht Gott. Sie beten die Menschen an, von denen sie die Wunder der Technik erhalten. Und Thomas Alva Edison war so ein Wunderwissenschaftler. Ich zitiere hier meinen Mann. Edison war als Erfindergenie wie ein Gott verehrt worden, weil die staunenden Massen sich nicht vorstellen konnten, dass ein Mensch solche Maschinen machen kann. Die Wunder der Technik. Ja. Die Verehrung galt der Person, die Unbegreifliches hervorbringen konnte. Man nannte ihn den Zauberer von Menlo Park, das ist in der Nähe von San Francisco. Der Schöpfer der Welt, der als Mensch gewordener Gott sich das Leben, das die Menschen ihm genommen hatten, wiedergegeben hat. Wie müssten wir ihn verehren, wenn wir ihn als das erkennen würden, was er ist? Gott, der Schöpfer der Welt, der auch für den intelligentesten Wissenschaftler, falls er ein Realist ist, unermesslich unbegreiflicher ist als alle Technik. Die Welt ist ja tatsächlich unbegreiflicher als alle Technik. Er ist die Person, die alle Personen erschaffen hat, schafft und schaffen wird, auch Edison und alle Wissenschaftler und Techniker. Wie müssten wir diese Person, Jesus Christus, verehren? Tun wir das? Würden wir ihm wenigstens die Ehre geben, die wir einem berühmten Menschen geben? Soweit Max Türkauf. Wir können bei dieser ganzen Auseinandersetzung sehen, wenn Religion und Wissenschaft sich widersprechen, dann müssen wir erkennen, dass eine Wissenschaft, die dem Wort Gottes widerspricht, keine Wissenschaft ist, sondern, wie mein Mann sie nennt, bloß Wisserei. Tragischerweise haben die Erfolge der modernen Naturwissenschaft bei den Nicht-Naturwissenschaftlern das Verlangen erweckt, sich auch in diesem Rampenlicht zu sonnen. Vor allem wurden Theologen und Priester anfällig für den Glauben an die Wissenschaft. Mit großem Erfolg, wie die Entmythologisierung der Evangelien beweist. Die Aussage Bultmanns und seiner Epigonen sind nicht neu. Seitdem die neuzeitliche Naturwissenschaft ihren Siegeszug angetreten hat, finden natürliche Erklärungsgründe Zugang in die Theologie. Pfarrer Richard Kocher geht in seiner Dissertationsschrift Herausgeforderter Vorsehungsglaube diesen Fragen nach. Er zitiert aus Darwins Autobiografie, wo dieser berichtet, wie er dazu kam, nicht mehr an das Christentum als eine göttliche Offenbarung zu glauben. Dabei äußerte er sich auch zu den Wundern, die ihm umso unglaubhafter wurden, je mehr wir von den feststehenden Naturgesetzen kennenlernen, meinte er. Viele Ereignisse, die in früheren Zeiten als Wunder betrachtet wurden, würden sich heute ganz natürlich erklären lassen. Eines Tages, so Darwin, werde es möglich sein, alle Wunder auf naturwissenschaftlicher Basis zu ergründen und erklären. Alles wäre somit nur eine Frage der Zeit. Und Pfarrer Kocher fügt hinzu, was der Mensch früher von der Huld einer Gottheit erwartete oder von einem Wunder, ist im heutigen wissenschaftlich-technischen Zeitalter machbar geworden. Und er nennt als weiteres Beispiel den Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker. Für ihn sind die technischen Errungenschaften ebenfalls Maßstab in der Beurteilung der Evangelien. Im ersten Band seines Werkes Tragweite der Wissenschaft meint von Weizsäcker, die äußerlich sichtbarsten Wunder, von denen religiöser Glaube berichtet hat, waren die Speisung der Hungrigen, die Heilung der Kranken und die Zerstörung menschlichen Lebens durch unbegreifliche Macht. Die technisierte Landwirtschaft und das Transportwesen, die moderne Medizin und Kriegstechnik tun genau solche Wunder, meint Herr von Weizsäcker. Also das ist natürlich Wissenschaftsgläubigkeit pur oder, wie mein Mann an einer Stelle sagt, Wissenschafts-Aberglaube. Worauf beruhen denn also die Wunder? Die Antwort ist so schlicht, dass sie den wissenschaftsgläubigen Theologen kaum zugemutet werden kann. Denn die Wunder beruhen darauf, dass Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Und weil er sie aus dem Nichts erschaffen hat, muss er die Welt, wie der Theologe und Philosoph Walter Hörers dies mit der ihm eigenen Anschaulichkeit geschildert hat, da muss er die Welt so lange über dem Nichts halten, wie sie existiert. Gott hält uns und die Welt, solange wir existieren. Und darauf beruht die Möglichkeit, dass er jederzeit, wenn er es für angemessen hält, irdische Erscheinungen aufhalten kann. Damit ein Wunder geschehen kann, muss also Gott mitwirken. Auch hier gilt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Auf der Logik des Schöpfungsgedankens also beruht die Möglichkeit der Wunder. Diese Weisheit ist in der modernen Theologie leider verloren gegangen. Der 2000-jährigen Tradition der Kirche aber ist dies bekannt. Dieser Kirche ist auch bekannt, dass begriffliche Zweideutigkeiten notgedrungen zu Verunsicherung im Glauben führen. Nun aber wird in der neuen Theologie mit Vorliebe nicht von der Auferstehung Christi, sondern von der Auferweckung gesprochen. Also das ist natürlich nicht ganz falsch. Von Auferweckung kann man sprechen, wenn dieser Begriff in Zusammenhang mit Gott Vater genannt wird. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wie der heilige Paulus in seinem Römerbrief schreibt. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Als wahrer Mensch wurde er von Gott Vater von den Toten auferweckt. Als wahrer Gott hingegen ist Jesus als Sieger über den Tod von den Toten, und zwar aus eigener Kraft, auferstanden. In diesem Sinne hat er auch seine Jünger über das, was an ihm geschehen wird, unterrichtet, dass er, nachdem er getötet worden sei, am dritten Tage wieder auferstehen werde. Und dies secundum carnem, nach dem Fleische, also in seiner Leibhaftigkeit. Warum diese Vermischung von Begriffen? Soll vielleicht damit impliziert werden, dass Jesus doch nicht wahrer Gott ist, die zweite Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit, sondern nur der Mann von Nazareth, der Revolutionär, der Prophet, dem man demnach auch keine Anbetung schuldet. Die ewige Anbetung, hier wird sie gepflegt, aber hat sonst eine große Schwächung erfahren. Das faktische Erliegen der eucharistischen Anbetung könnte diesen Schluss, dass man nicht mehr glaubt, dass Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, zulassen. Tatsache ist jedenfalls, dass diese Vermischung der Begriffe zu einer Verunsicherung im Glauben führt, wenn nicht gar zum Glaubensverlust. Was der Begriff des Glaubens anbelangt, so hat auch er bei Walter Kasper eine Neuinterpretation erfahren. Für ihn bedeutet der Glaube nicht ein Fürwahrhalten von wunderbaren Tatsachen und von autoritativ vorgelegten Glaubenssätzen. In seinem Buch Einführung in den Glauben spricht er sogar davon, dass Dogmen durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig sein können. Es gehe bei den Dogmen nicht um unfehlbare Sätze, sondern um eine unfehlbare Sache. Die Botschaft Jesu ist keine Sache. Sie ist ein unfassbares Heilsgeschehen, ein Mysterium. Und die Dogmen führen uns in dieses Mysterium ein. Sie sind von bleibender Gültigkeit, weil der entscheidende Inhalt nicht von zeitgeistigen Theologen erfunden, sondern vom Heiligen Geist verbürgte Wahrheit ist, unabhängig von jeder historischen Situation. Aber weil der Glaube die Dogmen, wie wir gehört haben, naturwissenschaftlich nie bewiesen werden können, sind sie für die modernistische Theologen auch nicht verbindlich. Vor einigen Jahren zum Kurienkardinal ernannt, schreibt Walter Kasper in seinem schon erwähnten Buch Einführung in den Glauben, Dogmen unterliegen der Geschichtlichkeit alles menschlichen Sprechens und sind konkret wahr nur in Bezug auf den ihnen entsprechenden Kontext. Sie müssen deshalb immer wieder neu ausgelegt und in neue Situationen hinein übersetzt werden. Hören wir dagegen einen anderen Kardinal, der seinen Äußerungen zufolge eine tiefe Ahnung von den Zusammenhängen von Wissenschaft und Glauben gehabt haben muss. Es ist dies der Münchner Kardinal Faulhaber. In einem Gespräch mit Albert Einstein sagte dieser zu ihm: Eminenz, ich achte die Religion, aber glauben tue ich an die Mathematik. Bei Ihnen wird es wohl genau umgekehrt sein. Wie? Nein, soll Kardinal Faulhaber geantwortet haben. Religion einerseits und Mathematik andererseits sind mir nur verschiedene Ausdrucksformen derselben göttlichen Exaktheit. Einstein soll über diese Aussage sehr verblüfft gewesen sein und gefragt haben: Gesetzt den Fall, die mathematische Forschung würde eines Tages ans Licht bringen, dass gewisse Erkenntnisse der Wissenschaft nicht mit dem Glauben der Religion in Einklang zu bringen sind. Was dann, Eminenz? Und die Antwort des Kardinals lautete: Ich schätze die Mathematik so hoch ein, dass ich dies nicht als endgültig hinnehmen könnte. Und ich würde dann auf solche Leute wie Sie hoffen, die nicht ruhen werden, ehe sie den Rechenfehler gefunden haben. Das ist eine höchst weise und auch zutreffende Antwort. Sie zeigt die richtige Haltung der Kirche zum Spannungsfeld Wissenschaft und Glaube. Der Glaube muss sich nicht vor der Wissenschaft fürchten. Zum Schluss seines Lebens hat niemals anders als Friedrich Engels die Tatsache der Auferstehung anerkannt. Das ist natürlich nicht bekannt geworden. Das musste man verschweigen, das ist ganz klar. Denn in seinen Anmerkungen zum Vorwort seiner Aufsätze schreibt er, Zitat: Die neuesten kappadokischen Entdeckungen, Kappadokien, das war im 4. Jahrhundert das Kernland des Christentums. Die neuesten kappadokischen Entdeckungen verpflichten uns, unsere Ansicht bezüglich einer weniger, aber sehr wichtiger Ereignisse der menschlichen Geschichte zu ändern. Und das, was früher nur wert schien, der Aufmerksamkeit von Forschern der Mythologie zu sein, muss jetzt die Aufmerksamkeit der Historiker hervorrufen. Neue Dokumente, welche die Skeptiker durch große Überzeugungskraft niederzwingen, sprechen zugunsten des größten Wunders in der Geschichte. Der Rückkehr ins Leben desjenigen, der dessen beraubt wurde auf Golgotha. Zitat Ende. Diese Zeilen Friedrich Engels sind bei uns auch deswegen unbekannt, weil sie niemals aus den Werken von Marx und Engels in die russische Sprache übersetzt worden sind. Das ist ganz klar. Man hat das vermieden. Man hat noch ganz andere Dinge nicht übersetzt. Eine eher originelle Beweisführung ist vom verstorbenen juristischen Experten und internationalen Politiker Sir Lacour bekannt. Im Guinness-Buch der Rekorde erscheint er für beispiellose 245 aufeinanderfolgende Freisprüche in Mordprozessen. Na, das ist eine Leistung. 245 Prozesse hat er einfach gewonnen in Mordprozessen. Dieser Experte für Mordfälle bekräftigte sein Vertrauen in die prozessuale Beweiskraft der Auferstehung, als er schrieb, Zitat: Ich habe mehr als 42 Jahre als Strafverteidiger in unterschiedlichen Weltteilen verbracht und praktiziere den Beruf immer noch. Ich habe Glück gehabt, eine Reihe von Erfolgen in Gerichtsverfahren zu sichern. Und ich sage ausdrücklich, dass der Beweis für die Auferstehung Jesu Christi so überwältigend ist, dass er nur zur Anerkennung anhand des Beweismaterials zwingt, das nicht den geringsten Platz für Zweifel lässt. Zitat Ende. Nun, diese Zweifel überlässt er den modernistischen Theologen. Die Wahrheit des Wunders der Auferstehung Christi war bis zur Aufklärung eine selbstverständliche Tatsache. Durch die Ersatzreligion Naturwissenschaft begann man die Wunder zu bezweifeln. Wenn man ein Wunder als ein Ereignis definiert, das physikalisch-chemisch nicht erklärbar ist, so besteht zwischen der Geburt des Lazarus und seiner Auferstehung durch Christus oder zwischen der alljährlichen Brotvermehrung auf den Kornfeldern und der Brotvermehrung des Herrn in der Wüste kein Unterschied. Beide Wunder, das eine als Schöpfungstat Gottes, das andere als Eingriff Gottes in die Schöpfung, sind wissenschaftlich nicht erklärbar. Weil die Evangelien mehr sind als eine gute Botschaft, scheitern die Erklärung der Alleserklärer immer wieder von Neuem. Das hindert sie allerdings nicht, für sich jene Unfehlbarkeit zu beanspruchen, die sie der Lehre der Kirche absprechen. Wenn es sich so verhalten hätte, noch einmal ein Zitat von Max Türkauf, wie die Entmythologisierungstheologen meinen, würde es diese Theologen gar nicht geben. Denn für diese dialektische Relativierung der Auferstehung des Herrn wäre niemand gestorben. Das heißt, es hätte keine Märtyrer und somit kein Christentum gegeben. Die Leugner der Auferstehung Christi beklagen ja ständig die mangelnden wissenschaftlichen Beweise. Für jene, die sich keiner Wahrheit verschließen, gibt es tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse in Bezug auf die Historizität Jesu Christi, seines Leidens, seines Todes und seiner Auferstehung. Und diese Beweise sind im Grabtuch von Turin zu finden, das man mit guten Gründen als das fünfte Evangelium bezeichnen kann. Die wissenschaftlichen Ergebnisse zeitigen eine überwältigende Fülle unbestreitbarer Tatsachen. Diese Erkenntnisse lassen die Unbelehrbarkeit der Grabtuchgegner immer grotesker erscheinen, die nach wie vor behaupten, es handle sich um eine Fälschung. Der Rechtswissenschaftler Wolfgang Waldstein hat in seinem wertvollen Buch Neueste Erkenntnisse über das Turiner Grabtuch diese Beweise angetreten. Unzählige, inzwischen völlig zweifelsfrei festgestellte Tatsachen haben immer klarer gemacht, dass eine Fälschung vollkommen ausgeschlossen ist. Kein Fälscher der Welt hätte die auf dem Grabtuch feststellbaren Informationen auf das Tuch bringen können. Man kann sagen, dass Experten sämtlicher Wissenschaftszweige sich mit dem Grabtuch aus Turin beschäftigt haben. Ärzte, Hämatologen, Physiker, Ingenieure aus verschiedenen Sparten, Archäologen, Historiker, Kriminologen und auch Atomforscher. Aber da die Ergebnisse der heute verbreiteten Theorien der sogenannten Bibelwissenschaft klar widerlegen, dürfen sie eben nicht existieren. Frei nach Christian Morgenstern, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Wer nach wie vor die Unechtheit des Grabtuchs behaupten will, müsste eigentlich den Beweis erbringen, dass all die festgestellten Tatsachen in Wahrheit gar nicht existieren. Zum Beispiel die 204 Pollen, die der Schweizer Spezialist für Mikroorganismen Dr. Max Frey identifizieren konnte. Klerikal ist Dr. Frey völlig unverdächtig. Er war, soviel ich weiß, kaum gläubig, sicher nicht katholisch. Ein Großteil dieser Pollen stammt aus Palästina. Die Herkunft des Tuches aus Palästina ist nicht nur durch Pollen bezeugt, sondern auch durch Blüten und Pflanzen, von denen die Pollen stammen. Dazu kommt, dass viele der Blüten auch gerade nur zu der Jahreszeit blühen, in der die Bestattung Christi stattgefunden hat. Sie konnten also nur zu dieser Zeit blühen, da die bei Johannes 19, Vers 40 genannten wohlriechenden Kräuter dem Leichnam Jesu im Grabtuch beigegeben wurden, so wie es eben bei den Juden Brauch ist. Die wissenschaftliche Arbeit dieser Experten ersetzt nicht den Glauben. Aber wenn man vor diesem Grabtuch steht, erkennt man jenseits des Glaubens, was hier vorgefallen ist. Werner Bulst sagt mit Recht, der Glaube ist mehr als bloße Erkenntnis. Aber Erkenntnisse, wie sie über das Grabtuch gewonnen wurden, ermöglichen den Glauben. Und der weltbekannte englische Exeget John Robinson, der durch seine sehr liberalen Bücher Aufsehen erregt hatte, sagte zum Abschluss seines Referats auf dem Turiner Kongress 1976, wer von der Echtheit des Turiner Grabtuchs überzeugt sei, befinde sich in einer Situation, die jener der Jünger am Ostermorgen vergleichbar ist. Das dürfte einer der Gründe sein für die oft fanatische Opposition gegen das Turiner Grabtuch. Viele Forscher in den USA und Europa, auch der russische Forscher Dmitri Kuznetsov, sind übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Vorgang stattgefunden haben muss, bei dem sich die Struktur der Atome verändert hat. Er schreibt, die Wissenschaftler konnten im Test durch Computersimulation nachweisen, dass der Körper im Grabtuch einen Vorgang durchgemacht hat, der ihn in einen neuen Raum versetzt hat. Die Struktur seiner Atome hat sich neu geordnet. Dieser Körper trat in eine Superordnung über. Und dabei wurde viel Energie abgestrahlt, die das Bild auf dem Tuch erzeugt hat. Dmitri Kuznetsov ist Atomforscher. Aber obwohl diese Ergebnisse von Dmitri Kuznetsov mehrmals publiziert wurden, haben sich die Medien bisher nicht dafür interessiert. Sie ergötzen sich weiterhin an den Meldungen von der Fälschung des Turiner Grabtuchs. Aber es ist wirklich im Grunde ja eine Ironie, dass nun die modernsten Naturwissenschaftler, die modernsten Wissenschaftler überhaupt, auf die sich die modernen Theologen ja immer beziehen, uns die Echtheit des Turiner Grabtuchs bestätigen. Aber gerade die wissenschaftsgläubigen Theologen dieses Ergebnis einfach ablehnen. Wer eben nicht will, für den sind erwiesene Tatsachen unerträglich. Ich darf zum Schluss noch einmal meinen Mann zitieren. Ein Naturwissenschaftler, der es mit seiner Wissenschaft ernst nimmt, so schreibt er, der also nicht wissenschaftsgläubig ist, hat keine Mühe, an Wunder zu glauben. Wer aber bloß physikalisch-chemisch denkt, wird die Existenz von Wundern bestreiten, weil er mit diesem verengten Denken bloß weiß, wie, aber nicht weiß, was Chemie und Physik überhaupt sind. Das Was würde ihn zum Wer führen, zu Gott, der die Materie überhaupt erschaffen hat. Die Materie und den Menschen, der sie mit seinem Geist zu erforschen vermag. Zitat Ende. Als Naturwissenschaftler war mein Mann dankbar, dass nicht nur das Wirklichkeit ist, was die Wissenschaftler messen und machen können. Das wäre eine armselige Welt. Die Welt, die in den Technokratien immer mehr gemacht wird. Denn die Größe eines Wissenschaftlers besteht ja im Grunde in dem, was von ihm übrig bleibt, wenn man ihm diese Wissenschaft letztlich wegnimmt. Mit den vielen gläubigen Naturwissenschaftlern, die es trotzdem noch gibt, hat mein Mann bekannt, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und wird wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Und er hat noch ein Gebet angefügt, und mit dem möchte ich schließen. Herr Jesus Christus, gewähre den Wissenschaftlern die Gnade der Erleuchtung. Öffne ihnen die Herzen, damit sie im Licht deines heiligen Herzens, in der Schönheit der Schöpfung, die Liebe des Vaters und das Leben des Heiligen Geistes sehen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Vergelt's Gott für Ihre Aufmerksamkeit.